Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, die Formel 1 weiterhin in der Winterpause, aber so langsam geht es los. Diese Woche dann der, oder wenn ihr den Podcast hört, war vielleicht schon ja, die Formel 1-Präsentation in London. Da geht es dann natürlich in der nächsten Podcast-Folge drum. Und dann habe ich heute so ein bisschen überlegt, weil ich natürlich noch was ausstehen habe, worüber ich auf jeden Fall sprechen möchte. Und das sind die 10 Thesen zur Saison 2025. Und ich habe lange überlegt, ob ich es jetzt mache, sprich vor den Tests in Bahrain, oder ob ich es zwischen den Tests in Bahrain und dem ersten Rennwochenende mache, also schon so ein bisschen Vorwissen quasi. Und ich habe aber jetzt gesagt oder mir gedacht, nee, ich mache es jetzt heute, das passt eigentlich besser so in den Plan auch rein. Und ja, eigentlich passt das, glaube ich, ganz gut, wenn man jetzt noch mit nicht so viel Wissen ja in diese Thesen für die Saison 2025 geht. Und ja, genau, darum soll es heute auf jeden Fall größtenteils eben gehen, um die 10 oder meine 10 Thesen zur Formel 1-Saison 2025. Ich habe mir da so ein bisschen was ausgedacht und ja, ich würde sagen, da schauen wir dann jetzt mal direkt drauf. Also ja, fangen wir direkt damit auch an. Okay, also meine erste These geht um Kimi Antonelli. Und zwar sage ich, dass Kimi Antonelli in seiner ersten Formel-1-Saison bei Mercedes sich mindestens einen Sieg holen wird in der Formel 1. Ich glaube nicht, dass Mercedes das beste Auto hat und wirklich konstant komplett um jeden Sieg mitfahren kann in der Saison 2025. Aber so wie im letzten Jahr, glaube ich, wird es durchaus Strecken geben, wo der Mercedes echt gut klarkommen wird. Und deswegen sage ich, dass Kimi Antonelli dann einfach einmal, ja, so einen Sieg holen wird. Ich glaube, dann würden sich echt bei Mercedes wäre dann, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen was los. Ist ja auch ganz ja, lustig. Also habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Würde Kimi Antonelli in den ersten drei Saisonrennen ein Rennen gewinnen, dann wäre er der neue jüngste Sieger in der Formel 1 und nicht mehr Max Verstappen. Da muss ich sagen, das glaube ich eher nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich die These so ein bisschen einschränke, sagen wir mal so bis zur Sommerpause, aber habe ich jetzt auch nicht gemacht. Sondern ja, wie gesagt, jetzt einfach so für die ganze Saison. Wie gesagt, das mit den ersten drei Rennen sehe ich ein bisschen schwierig, weil dadurch, also dafür finde ich halt einfach Kimi Antonelli noch nicht genug Erfahrung, weil er eben auch nur kurz in der Formel 2 war, die Formel 3 komplett übersprungen hat, also mit Formel. Mit diesen höheren Formelklassen hat er da eben noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen glaube ich nicht, dass er direkt in den ersten drei Rennen wirklich gute Chancen hat. Aber dann vielleicht so Richtung Sommerpause in so Europa, wo er auch vielleicht ein paar Rennstrecken ein bisschen besser kennt, könnte ich mir vorstellen, dass er dann doch vielleicht eine ganz gute Chance hat, um sich dort seinen ersten Sieg dann mit Mercedes zu holen. Genau, ja. Dann kommen wir zur nächsten These und da kommen wir auch zu einem jüngerem Fahrer, und zwar zu Liam Lawson. Und zwar sage ich, dass Liam Lawson Max Verstappen in den ersten fünf Rennen mindestens einmal schlägt. Also das bezieht sich aufs Rennen, ne? Und jetzt nicht aufs Qualifying, sondern eben aufs Rennen. Also dass er in den ersten fünf Rennen mindestens einmal besser ist als Max Verstappen. Ja, ich weiß, also das ist. Ich muss sagen, das ist schon eine gewagte These, weil es ist Max Verstappen, der einfach mit dem Red Bull auch viel mehr Erfahrung hat und einfach, keine Ahnung, Sergio Perez gefühlt jedes Rennen geschlagen hat. Deswegen es ist es, glaube ich, nicht eine These, die sich unbedingt erfüllen wird. Aber trotzdem, man muss ja auch so ein bisschen was reinmachen, was so ein bisschen, ja, was nicht so mega offensichtlich passieren wird. Deswegen dachte ich mir, wir packen das einfach mal rein und vielleicht ist Liam Lawson dann ja doch in der Lage, um ja, Max Verstappen wirklich in den ersten fünf Saisonrennen zu schlagen. Das ist er jetzt auch nicht auf Siege oder Podium beschränkt, sondern es kann ja wirklich sein, dass er Siebter wird und Max Verstappen Achter, weil er, keine Ahnung, zu spät geboxt hat oder irgendwie sowas. Also von daher, ja, kann ja vielleicht passieren. Wir werden es sehen, was Liam Lawson da veranstalten kann gegen Max Verstappen. Das erste Mal wird es dann ja bei den Tests so ein bisschen sein, aber das richtig, das erste Mal, wenn wir die beiden vergleichen können, dann wird es dann in Australien sein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, auch ein Interview irgendwie gesehen von Dr. Helmut Marko, der hat auch so, glaube ich, so ein Ziel für Liam Lawson ausgerufen. Ich weiß gar nicht, so 2/3/4 soll er innerhalb dieser Zeit bleiben. Das wäre, glaube ich, schon gut für ihn. Das hatte ich ja auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge mal erwähnt, dass das für Liam Lawson so ein Ziel ist, dass er innerhalb von ein paar Zehnteln wirklich an Max Verstappen dran ist. Ihn zu schlagen, das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber als Formel-1-Fahrer setzt man sich sowas natürlich, weil man möchte ja alle schlagen. Dementsprechend, ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf dieses Duell bei Red Bull. Das ist einfach ein neues Gradmesser auch für Max Verstappen. Und auch so ein bisschen eine neue Situation. Weil vorher hatte Max Verstappen eben, ja, erfahrenere Teamkollegen mit Daniel Ricciardo, mit Sergio Perez, wo auch die Rolle, finde ich, dann doch ein bisschen klarer war als jetzt. Und also klar, die ist jetzt auch klar, dass Max Verstappen der WM-Anwärter ist, aber trotzdem so vom Standing irgendwie. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt, was Liam Lawson und Max Verstappen angeht, bezüglich des Teamduells in der Saison 2025. Dann kommen wir zu meiner nächsten These, zu These Nummer 3, und die geht um Lewis Hamilton. Der wird ja jetzt das erste Mal dann in Rot ausfahren an einem ersten Rennwochenende, und ich hau da dann gleich das, die Hammerthese raus. Ich sag, Lewis Hamilton holt in seinem ersten Rennen im Ferrari mindestens ein Podium. Also Sieg, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, aber ein Podium, da gehen wir jetzt einfach mal mit in Australien, Podium für Lewis Hamilton. Das ist auch sowas, wo ich mich echt drauf freue in der Saison 2025. Diese neue Kombi mit Lewis Hamilton und Ferrari, wie gut funktioniert das? Da bin ich auch echt gespannt. Aber ja, laut meinen Thesen funktioniert es dann ja ganz gut, wenn er das erste Podium direkt holt. Von daher, ja, ich bin da echt wirklich, das finde ich ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Und ich glaube auch einfach, dass der Ferrari echt gut dabei sein wird, vor allem auch am Anfang der Saison. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Lewis Hamilton da eben eine gute Chance hat, mindestens mal aufs Podium zu fahren. Genau. Das also zu meiner dritten These. Dann kommen wir zu These Nummer 4. Und zwar geht es da um Oliver Bearman. Da muss ich jetzt sagen, das ist auch eine These, die ist eher so ein bisschen unrealistischer, aber ich dachte, wir nehmen sie einfach mal mit auf. Ich habe jetzt gesagt, dass Olli Bearman ein Podium holt mit Haas. Ich muss dazu sagen, es ist relativ egal, ob es ein Sprint oder ein Rennpodium, sage ich mal, ist. Mir ist schon klar, dass es sehr unrealistisch ist, weil der Haas an sich nicht so gut ist, weil Olli Bearman noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber er hat mich in den Rennen, die er gefahren ist, eigentlich immer relativ überzeugt. Und der Haas hat im letzten Jahr echt gut funktioniert. Und wer weiß, ob man mit Haas dann nicht noch einen Schritt in die richtige Richtung macht. Und wenn es dann einfach mal passt mit Wetter oder whatever, irgendwas in einem guten Qualifying, vielleicht hat er dann beispielsweise, wie gesagt, im Sprint einfach mal die Chance, sich was zu holen. Podium oder sowas. Dementsprechend habe ich das einfach mal mit aufgenommen. Achso, nur damit es nicht zur weiteren Verwirrung kommt. Also bei Kimi Antonelli holt seinen ersten Sieg in der Formel 1 beispielsweise. Das ist schon auf das Hauptrennen bezogen. Das ist jetzt kein Sprintsieg. Deswegen, also klar könnte man natürlich auch dazu zählen, aber da gehe ich eher vom Hauptrennen aus. Aber bei Olli Bearman mit Haas, da muss man halt sagen, das ist halt sehr unwahrscheinlich, auch aufgrund der Performance mit dem Auto. Deswegen würde ich da auch ein Sprintpodium gelten lassen. Ja, genau. Also, das zu meiner These rund um das Haas-Team. Und dann wollen wir ein bisschen springen. Und zwar Richtung WM-Spitze. Und zwar sage ich, das ist ein WM-Kampf der Fahrer, aber damit eigentlich auch gleichzeitig der Teams, zwischen ja, vier Teams geben wird. Ich glaube, dass sowohl McLaren als auch Ferrari, als auch Mercedes und auch Red Bull, mindestens mal mit Max Verstappen, weil wir wissen nicht, wie gut der Red Bull ist, dass die mindestens mal echt um diese WM kämpfen. Und das könnte in diesem Jahr, weil es eben das letzte Jahr mit dem alten Reglement ist, könnte es sein, dass es echt eng zusammen ist. 2026 ist dann wieder was anderes. Da bin ich auch echt gespannt auf Red Bull. im nächsten Jahr, weil was man so hört, man muss sagen, der Red Bull Motor, der neue, soll nicht gut sein für das Jahr 2026. Deswegen bin ich jetzt schon gespannt, wie sich das so 2025 auswirkt, weil wir ja schon gesehen haben, dass Ferrari, McLaren besser wurden. Und ja, da freue ich mich echt drauf und deswegen glaube ich, dass es echt ein Duell von vier Teams gehen wird, sowohl um die Konstrukteurs-WM als auch um die Fahrer-WM. Klar sehe ich da manche Teams ein bisschen mehr im Vorteil. McLaren und Ferrari würde ich so leicht favorisieren und Mercedes und Red Bull, also jetzt nur mal so auf die Autos und Performance bezogen, was die Fahrer da noch rausholen, Strategie und so, das lassen wir mal ein bisschen beiseite. Genau, Mercedes und Red Bull so ein bisschen mehr in dieser Verfolgerrolle, aber am Ende sind die Nuancen einfach so wichtig und so klein, dass wirklich kleine Unterschiede einfach viele Punkte ausmachen können. Und deswegen, genau, glaube ich, können wir einen spannenden WM-Kampf eventuell sehen. Und damit kommen wir auch zu meiner nächsten These, zu These Nummer 6. Und die hat auch nochmal sowas mit der WM zu tun. Und zwar mit der WM-Entscheidung der Fahrer-WM. Und zwar glaube ich, dass die Fahrer-WM frühestens im vorletzten Rennen entschieden wird. Also, das würde bedeuten, dass wir sehr, sehr viel Spannung haben und dass wir dann frühestens, wie gesagt, im vorletzten Rennen eben ja eine WM-Entscheidung hätten. Am besten muss man natürlich schon sagen, wäre natürlich im letzten Rennen. Aber ich wollte nicht zu ambitioniert in diese These reingehen, deswegen habe ich gesagt, vorletztes Rennen. Und ja, das wäre natürlich schon echt spannend, muss man sagen, wenn es im vorletzten oder letzten Rennen wäre. Das würde halt bedeuten, dass wirklich die Fahrer echt nah zusammen sind. Und das wäre natürlich für uns als Zuschauer sehr schön und sehr interessant. Ja, das also zu meiner sechsten These. Dann machen wir, würde ich sagen, direkt weiter mit These Nummer 7. Und die geht um ein Rennen. Und zwar sage ich, dass das Rennen in Silverstone das beste bzw. spannendste Rennen der Saison wird. Im letzten Jahr hatte ich ja, glaube ich, mehrere Rennen genannt. Da war Silverstone, glaube ich, unter anderem auch dabei. Aber dieses Jahr dachte ich so, nee, wir fokussieren uns jetzt mal nur auf ein Rennen. Ja, Silverstone. Finde ich, hat schon immer echt gute Karten einfach für ein gutes Rennen, weil die Strecke lässt einfach echt gutes Racing zu so. Wetter ist auch immer so ein Thema, was einfach alles nochmal so ein bisschen durcheinander bringt. Und meistens sind die Teams dort einfach auch echt eng zusammen. Und deshalb glaube ich, dass Silverstone immer echt gute Karten hat, einfach zu einem sehr spannenden Rennen zu werden. Und deswegen vielleicht dann auch in der Saison 2025. Ja, wer weiß, ne? Genau, also das zu meiner siebten These. Also noch drei Thesen bleiben. Und bei Nummer 8, dann geht es dann so ein bisschen um unsere deutsche Fahne in der Formel 1, und zwar um Nico Hülkenberg, der ja schon sehr, sehr viele Rennen eben auf dem Buckel hat und schon sehr viele auch erfolgreiche Rennen, aber ihm fehlt halt immer noch Podium und Siege. Und er hat jetzt ein Auto mit dem Sauber, was tendenziell vielleicht doch sogar noch ein bisschen schlechter ist als der Haas, wenn man jetzt die Performance im letzten Jahr vergleicht. Aber trotzdem bin ich jetzt einfach mal so mutig und ich sage, dass Nico Hülkenberg sein erstes Podium in der Saison 2025 holt. Ähnlich wie bei Olli Berman würde ich da auch wieder so Sprint und Rennen mit zusammenpacken. Also wenn es dann Sprintpodium ist, dann würde ich auch sagen, komm, These war gute. Ja, von daher, ja, genau, das also nur dazu. Aber ja, ich würde es Nico Hülkenberg echt gönnen, weil ich finde, dass er echt gute Performance immer zeigt, vor allem auch so in seinem Qualifying. Da waren ja schon echt ein paar gute Qualifyings dabei. Da konnte er sich ja auch schon mal die Pole holen. Früher, meine ich, ne? War das? Naja, auf jeden Fall hat er auch so bei Haas jetzt in der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, immer mal wieder echt gute, ja, Position rausgefahren, wo er wirklich auch unter den Top 5 war, mit einem sehr unterlegenen Auto. Und deswegen würde ich ihm das jetzt auch echt mal gönnen, dass er so sein erstes Podium feiern würde. Ich glaube, das wäre echt toll. Genau. So, das also dazu. Dann kommen wir zu meiner vorletzten These. Und die geht nochmal so ein bisschen mehr in WM-Richtung. Und zwar sage ich, dass Lando Norris am Ende in der WM vor Max Verstappen steht. Das bedeutet nicht, dass Lando Norris Weltmeister wird unbedingt. Aber ich sage, dass am Ende Lando Norris mehr Punkte holt als Max Verstappen in der Saison 2025. Das hat nicht unbedingt vielleicht so mit dem Au also mit dem Fahrern so zu tun, weil Max Verstappen als Fahrer schon echt stark ist. Das haben wir in der Saison gesehen, auch im Duell. Aber ich glaube, dass sich Lando Norris so ein bisschen verändert hat. Und ich glaube vor allem halt das Auto. Das wird Max Verstappen sehr, sehr wahrscheinlich 2025 zum Verhängnis werden. Wir hatten schon im Jahr 2024 ein paar Rennen, wo der Red Bull echt nicht gut war. Also ich erinnere da immer an Budapest. Da fällt mir immer leicht zu ein. Und da ist Max Verstappen auch echt manchmal ein bisschen an seine Grenzen gekommen. Und ich glaube, dass es in diesem Jahr einfach noch ein bisschen schwieriger wird mit dem Red Bull und mit, wenn die anderen Autos funktionieren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Max Verstappen da ein bisschen, ja, Probleme hat und am Ende dann, ja, Lando Norris vor ihm stehen wird. Das dazu. So, und dann kommen wir zu meiner letzten These. Und die geht nochmal so rund ums Thema Fahrerwechsel, denn ich sage, dass es in den ersten 10 Rennen mindestens zu einem Fahrerwechsel kommen wird. Ganz heiß natürlich auf der Liste bei Alpine, Franco Colapinto. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch ein offenes Geheimnis, dass wenn Jack Doohan nicht abliefert, dass das schnell gehen kann und Franco Colapinto eben an seiner Stelle ins Auto rückt. Aber wir kennen es auch bei anderen Teams, also bei Red Bull haben wir es gesehen, okay, bei Williams mit Albon und Sainz gehe ich jetzt nicht davon aus, auch wenn es in der letzten Saison natürlich diese Wechsel gab bei Logan Sargeant, aber ja, das kann halt einfach schnell passieren, dass es zu einem Fahrerwechsel kommt und deswegen habe ich das einfach nochmal mit in die These gepackt und wie gesagt, das bezieht sich auf die ersten 10 Saisonrennen, was natürlich auch dann doch im Vergleich relativ früh ist, also noch nicht mal Halbzeit der Rennen. Aber ja, kann natürlich sein. Genau, also das so zu meinen Thesen zur Saison 2025. Ich bin gespannt, wie es dann wirklich sein wird. Ist ja, wie gesagt, einfach auch echt schwierig. Jetzt haben wir halt nicht mal diese Tests so ein bisschen zum Vergleich, aber das macht es natürlich auch gleichzeitig irgendwie wieder so ein bisschen spannend und deswegen, ja, einfach schon mal so ein bisschen für die Saison 2025 so ein paar Thesen. Ja, genau. So, und dann waren aber natürlich noch ein paar Themen, heiß in der Formel-1-Welt. Ein Thema, was sehr so ein bisschen ja, durch die Formel-1-Welt ging, war das Thema Teamradio. Denn eventuell soll das ja abgeschafft werden, dass man eben nicht mehr diese Teamradios während des Formel-1-Rennen oder Trainings, whatever, hört. Weil man da auch so ein bisschen wieder darauf reagieren will, dass da natürlich auch Schimpfwörter und auch unangemessene Ausdrücke und sowas fallen. Und deswegen möchte man das halt ja verhindern. Wir haben ja schon das Thema mit Max Verstappen unter anderem gehabt in der Pressekonferenz, wie er sich geäußert hat. Und das möchte man halt verhindern. Und deswegen überlegt man halt, ob man eventuell diese Teamradios abschafft. Ich muss sagen, ich würde es echt ein bisschen schade finden. Ich kann verstehen, dass man halt versuchen will, Vorbildfunktion und sowas, dass man halt sagt, ne, man möchte nicht, dass diese Worte so veröffentlicht werden. Ne? Kann ich ja nachvollziehen. Aber es gibt ja schon dieses Überpiepen extra für solche Worte. Und dann finde ich das auch okay, weil ich finde die Teamradios mittlerweile schon wichtig, weil sie einfach einem nochmal so eine Möglichkeit geben, wie das wirklich so einfach stattfindet, diese Kommunikation innerhalb des Teams. Es gibt einen einfach auch mehr Transparenz und es macht es einfach auch so ein bisschen spannender, ne? Man hat einfach so ein bisschen strategische, man ist näher am Fahrer, am Team dran. Das macht es eigentlich schon echt spannend. Also wenn ich so überlege, in der letzten Saison, was wir da wirklich für Teamradios haben oder hatten, also am besten, ich fand ja in Ungarn das Rennen, da mit den Teamradios zwischen McLaren, Max Verstappen und Lewis Hamilton, das war ja wirklich, das war genial, diese Teamradios so zu hören. Und ja, da fielen vielleicht auch ein paar Ausdrücke, aber da ging es nicht direkt ums Schimpfen oder so, sondern einfach auch so um dieses, ja, was machen wir jetzt? Ja, er soll das machen und so. Ich weiß nicht, ich fand das richtig spannend und hätte man das nicht gehabt, dann wäre das Rennen, glaube ich, deutlich langweiliger auch gewesen, weil man einfach gar nicht so mit einbezogen wurde. Deswegen würde ich das echt schade finden, wenn man diese Teamradios abschafft. Wie gesagt, das Thema, dass man einfach schaut, dass man ja bestimmte Sachen vielleicht einfach überpiept, finde ich in Ordnung. Dann soll man das beibehalten und einfach filtern. Also es ist ja schon gefiltert. Früher war es ja wirklich so, dass einfach jedes, also die Teamradios so ungefiltert kam. Und das ist ja schon jetzt gefiltert worden. Deswegen würde ich mich da auf jeden Fall freuen, wenn die Teamradios weiterhin verfügbar wären, weil die, wie gesagt, einfach einen tollen Einblick geben, finde ich persönlich. Ja, genau. Das also so ein bisschen dazu. Was auch noch aktuell so ein bisschen los ist, ist natürlich das Thema die ersten Präsentationen der Autos. Als allererstes war da McLaren dabei, die auch schon unter anderem angekündigt haben, dass es auch dann zu frühen Updates kommen kann. Das Auto generell hat sich aber auch ein bisschen schon verändert auf dem ersten Blick, so Lufteinlässe und sowas. Lackierungen wurden noch nicht gezeigt, das darf noch nicht. Das darf erst bei dieser offiziellen Vorstellung der Formel 1 Boliden dann am 18. am Dienstag. Und nicht nur McLaren war dabei, sondern auch Williams. Unter anderem natürlich auch mit Carlos Sainz. Und die haben sich dann auch was gewagt, kann man sagen, nämlich so eine Live-Präsentation. Das birgt natürlich schon einmal ein gewisses Risiko, weil es halt irgendwie auch so das erste Mal mit ist, dass man eben das Auto sozusagen ausfährt. Und ja, ist aber eigentlich auch mal ganz schön. Bei Williams ist auch klar, man möchte nicht so wie im letzten Jahr die Saison so auch vor allem starten, schleppend mit zu viel Gewicht des Autos. Das möchte man nicht. Man möchte dieses Jahr auf jeden Fall vorbereiteter sein. Man möchte mehr wachsen und deswegen, ja, wollte man das mit dieser Präsentation, schätze ich mal, auch schon mal so ein bisschen zeigen. Und genau, ja. Das also so ein bisschen dazu. Wie gesagt, die Präsentation mit Lackierung und etc., die folgen dann eben bei der großen Formel 1-Show. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da geht es dann, wie schon gesagt, in der nächsten Podcast-Folge drüber, wie so diese erste Präsentation der Formel 1 war. Und dann geht es tatsächlich dann auch schon los, so gut wie mit den Tests in Bahrain. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Wie gesagt, mit der Formel 1 Präsentation der neuen Autos und ja, genau, bis dahin. Tschüss!
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.